Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Hallo, mein Name ist Mirjam Rosentreter. Ich bin Journalistin, Mutter eines Sohnes im Autismus-Spektrum und ich mache das hier nicht alleine. Bei mir ist Marco Tiede.
Ja, moin. Ich bin auch Vater eines Jungen im Spektrum und ich arbeite als Therapeut und auch als Berater.
Es gibt zu dieser langen Version unseres Podcasts auch eine kurze, den Kurzpod. Ein Manuskript zu dieser Folge findet ihr auf unserer Seite spektakulär.de.
Heute mit Christian Marek, privat Familienvater, beruflich Koordinator für ambulant betreutes Wohnen.
Herzlich willkommen, Christian. Hallo Marco.
Moin.
Und hallo, liebe treue Podcast-Gemeinde. Heute haben wir wieder mal einen Gast bei uns, der schon bei uns auch im Elternkreis zu Besuch war. Für alle, die neu dabei sind, Marco und ich haben hier in Bremen ja auch eine Elterngesprächsgruppe alle paar Wochen, wo wir so unsere Themen besprechen. Und vor ein paar Wochen hat Christian uns dort zusammen mit einer seiner Klientinnen besucht. Thema war ambulant betreutes Wohnen. Klingt erstmal recht trocken, also so als Begriff, aber der Andrang an dem Abend war ganz schön doll. Und schon in der Vorstellungsrunde zeigte sich, dass bei dem Thema viele Emotionen mitschwingen.
Ja.
Wie hast du das beobachtet an dem Abend?
Also es war viel Emotion auch, also viel eigene Geschichte. Da hat ja wirklich jeder erstmal seine Geschichte erzählt und warum man sozusagen in diesem Elternkreis jetzt sitzt. Und ja, teilweise auch bewegende Geschichten, würde ich sagen, schon so. Also, wo ich dachte, okay, da ist wirklich ein langer Weg gegangen. Ja, und dann, ich hoffe, dass ich irgendwie der einen oder anderen Person etwas helfen konnte oder ein bisschen mehr Klarheit verschaffen konnte.
Das Thema selbstständig werden ist in jeder Familie ein großes Thema, natürlich besonders bei Familien, in denen autistische Kinder leben. Aber auch für die Heranwachsenden selber ist das ein wirklich großes Thema, wenn es darum geht, ich werde langsam erwachsen. Da gibt es ja auch einen Begriff für Abnabelungsprozess, das erzählen uns Eltern immer wieder, dass der so schwer fällt, dass es da so schwankt zwischen Klammern und Loslassen. Wie viel sollten wir zusammen sein? Also ist das zu eng jetzt, wo mein Kind langsam wirklich ein paar Jahre erwachsen ist? Sollte es nicht vielleicht doch mal ausziehen, diese Fragen? Ist dir ein Satz aus dem Abend besonders hängen geblieben, Marco?
Also ich habe eher so diese Stimmung, diese Intensität auch stark in Erinnerung. Also dass die, ja, wie soll ich das nennen? Also da ist jemand, der nochmal aus einer ganz anderen Perspektive auf dieses Thema kommt. Wie ist das mit eigenständig wohnen und Unterstützung in Anspruch nehmen zu können und wie kommt man eigentlich dahin? Weil die Eltern ja dort auf unterschiedliche Weise ihre Kämpfe haben, ne? Also mal mehr, mal weniger intensiv. Und manchmal eben, wie du ja auch schon sagtest, einige waren ja fast schon verzweifelt, weil vieles so ausweglos schien, ne? Und weil es nie so richtig eindeutige AnsprechpartnerInnen gab. So wie ja an sich auch, ne, vor 16 Jahren der Elternkreis entstanden ist, dass ich da auch das Gefühl hatte, die Leute stehen auf weiter Flur allein und wir sollten die mal zusammenbringen, damit sie ins Gespräch kommen. Mhm. Und das war dann so ein dankbarer Moment. Ich glaube, auch viel Dankbarkeit schwang mit, dass dort jemand saß, der dann noch mal ein bisschen sortieren konnte, ja, das ist so und so geht das und das kann so gehen. Also es kann funktionieren, muss nicht, ne, aber meistens sind das so Wege, die dann sich ein bisschen klarer gestalten, wenn man einfach mal jemanden zuhört, der so sich in diesen ganzen behördlichen Dingen auskennt.
Wenn ein Mensch die ganze Zeit von seinen Eltern diesen Schutz auch bekommen hat und es dann irgendwann so droht, hoppla, jetzt erwartet die Gesellschaft von mir, ich muss auf eigenen Füßen stehen, dann ist das ja nochmal was ganz anderes, wenn dieser Schutzraum wegfällt. Und da kommst du dann ins Spiel mit deinem Angebot ambulant betreutes Wohnen, worüber wir heute sprechen wollen. Wir hatten ja nicht nur dich zu Gast, sondern es war auch eine Klientin zu uns zu Besuch gekommen, die bei euch im ambulant betreuten Wohnen dieses Angebot wahrnimmt. Und mir ist besonders hängen geblieben, was sie gesagt hat, als sie dann in der Vorstellungsrunde dran war und Und ich schon dachte, oh Gott, jetzt hat sie die ganzen Perspektiven der Eltern gehört, die immer darüber klagen, dass sie nicht wissen, wie wird ihr Kind bloß glücklich groß.
Ja.
Und da hat sie so ihre Perspektive reingebracht und meinte, seitdem ich zu Hause ausgezogen bin, geht es kontinuierlich bei mir bergauf.
Ja, stimmt.
Und zwar, weil endlich auf meine Bedürfnisse eingegangen wird, auf meine Bedürfnisse. Was hast du da gedacht?
Dass ich das nachvollziehen kann, vor allem. Also, dass ja, ich das verstehen kann vor allem und dass es vielen Menschen, glaube ich, generell so geht, wie ihr jetzt in dem Fall. Also so, dass sie das erste Mal erfährt, okay, sie ist selbstständig oder selbstständiger und wird es immer mehr. Ja, so und also es passt für mich einfach zusammen. Also ja.
Ja, und das ist auch noch so ein Moment gewesen, der auch so eindrucksvoll war. Nicht nur, dass er jemand ist, der sich so in diesen formellen Dingen auskennt, sondern auch jemand, der da sitzt, dem ich nicht so viel erklären muss über die Umstände, die meine Familie in dem Fall ausmacht. Ne? Das ist ja nicht immer unbedingt nur alles ganz furchtbar und schwer und dramatisch, aber eben schon ein Stück anders als in vielen anderen Familien. Und dass dann da so ein Selbstverständnis da ist, zu sagen, ja, klar, wird sie jetzt hier selbstständiger, weil sie darf es ja mal jetzt probieren und leben. Und das ist ja auch immer ein Versuch und Irrtum. Ne? Also
ja.
Letztlich kann es vielleicht auch Leute geben, die merken, oh, das ist ja nicht so meins. Und vielleicht ziehen sie zurück. Aber warum nicht? Ne?
Mhm.
Wenn man bedenkt, dass früher viele Menschen in Großfamilien Zusammenhängen gewohnt haben, so.
Haben an dem Abend auch gleich zwei Eltern erzählt, dass sie bei sich zu Hause für diesen Fall, dass es vielleicht doch nicht klappt, schon mal eine Einliegerwohnung mit eingeplant
ja.
haben und riesen Aufwand betreiben.
Also hier ganz grundlegend waren da nur so zwei Sachen, die ihr jetzt beide schon reingebracht habt, auf die ich eigentlich noch eingehen wollte oder auch was zu gedacht hatte.
Hm.
Aber als allererstes erstmal, Miriam, du hast gesagt, dass sozusagen ich dann ins Spiel komme, wenn es um die Selbstständigkeit geht der Kinder, so ganz grob, oder?
Ja, ja.
Genau. Und ich wollte nur sagen, so, ne, also es geht, läuft ja nicht alles über mich, so, sondern ich bin halt irgendwie einer von vielen und es gibt diverse Anlaufstellen so, aber da kommen wir bestimmt auch noch hin.
Ja, ja.
Okay.
Ich meinte dich in deiner Rolle, ne? In
ja.
deiner Rolle als, also du übernimmst das, was Eltern vorher machen. Also
ja, so ungefähr.
Also
ein bisschen anders.
Eltern in ihrer Vermittlerrolle, Eltern, die zwischen ihren Kindern und,
ja.
und der Welt Brücken bauen, wie das ja. oft so formuliert wird.
Ich würde sagen, Eltern, die den Wunsch haben, nur das Beste für ihr Kind zu erreichen.
Mhm. Und siehst du das manchmal ein bisschen anders?
Ich glaube, Eltern sind mit, also ich werde selbst auch Papa bald so. Von daher ist das so eine Gefühlswelt, die da auf mich zukommt, wo ich ja dran wachse, glaube ich. Und es ist aber mehr als nur dieses, ich möchte dein Bestes. Ich glaube, Eltern denken auch oft mit, was alles auch schiefgehen kann und ganz oft hören dann die Kinder, wenn sie in einem gewissen Alter sind, das liegt an ihrer Geschichte, das liegt an der Erziehung, da kommt ganz viel zusammen, auch viel Bevormundung. Ne? Also die Mutterrolle, die Vaterrolle, die hat man sein Leben lang mit einem Kind und vielleicht auch darüber hinaus, keine Ahnung, so tief will ich gar nicht gehen. aber das gehört, glaube ich, einfach dazu und oft sehen dann Eltern vielleicht nicht immer nur die Bedürfnisse des Kindes in dem Vordergrund, sondern auch ihre eigenen vielleicht. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck, dass sich das manchmal vermischt. Und ich biete halt, oder wir, ne, also, ah ja genau, jetzt fällt mir wieder das andere ein, was ich noch sagen wollte. Wir bieten halt die Möglichkeit, den Menschen, die wir betreuen, wirklich komplett auf ihre eigenen Wünsche und Vorstellungen einzugehen. So, das ist unsere Kernarbeit. Es geht um die Selbstständigkeit der Personen, die wir begleiten. Und dann kommen schon viele Fragen, die berechtigt sind, so, weil Selbstständigkeit kann ja auch heißen, ja, du gehst jetzt einkaufen, das machst du jetzt, du bist ja selbstständig. Aber was machen wir denn, wenn die Person überfordert ist damit? Und da kommen wir dann ins Spiel, da kommt die Pädagogik ins Spiel, da kommt dann das Individuelle ins Spiel, so, wo wir sagen, okay, was brauchst du, damit du selbstständiger sein kannst in dem, worin du selbstständig sein möchtest?
Das hört sich so ein bisschen an nach den Aufgaben, die du auch als Therapeut hast. Also vielleicht in den Jahren, bevor aus Kindern Erwachsene werden. Ja. Das war Rosa, die im Hintergrund heute nicht nur Aufnahmen macht, sondern ab und zu auch mal husten muss.
Sag doch auch gerne mal was.
Was hatte ich jetzt gerade angefangen zu sagen?
Du hattest gefragt,
dass es Überschneidungen gibt im Prinzip.
Es gibt Überschneidungen zu der Aufgabe als Therapeut. Also auch da so eine Art Staffelstabübergabe dann irgendwann vielleicht. Also,
ja, Marco, gerne.
Ja, das ist ja, wenn es gut geht, ja auch ein paralleles Arbeiten. Ich habe ja auch schon Klienten begleitet, die eben auch im ambulant betreuten Wohnen waren, wo wir dann uns ausgetauscht haben, okay, wo sind wir gerade therapeutisch dran, was habt ihr im Alltag für Erfahrungen mit diesem Menschen, der gerade guckt, wie er seine Selbstständigkeit aufbauen kann oder etablieren kann. So, ne? Ganz kurz vorher noch hatte ich eben noch einen Gedanken zu dieser Rolle der Eltern oder das, was die Eltern eben so mitbringen, was wir beide ja nun schon länger kennen aus Elternperspektive, immer in diesem Dilemma zu sein, was wir auch im Elternkreis häufig gehört haben, dieses, wo bin ich zu viel im Fördern und vielleicht auch im Fordern und wo darf ich mich auch mehr oder sollte ich mich auch mehr zurücknehmen? Also auch immer dieses Dilemma zwischen Sorge und Gelassenheit, ne? So, es fängt ja an, wenn das Kind anfängt zu laufen, du könntest hinfallen. Ja, dann fällt es hin, aber dann lernt es ja auch wieder aufzustehen und zu merken, aha, hier habe ich so bestimmte Gleichgewichtskipppunkte. So, ne? Das ist das ganz Basale, aber dann bis hin ins Erwachsenenalter, dass natürlich viele Katastrophenszenarien in Sinn kommen und gleichzeitig darf man auch davon loslassen und sagen, unser Kind ist groß geworden und es will und darf und soll auch eigenständig wohnen können. Und in der Therapie, ne, um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, stellen wir ähnliche Fragen. Was brauchst du denn, um jetzt gut für dich hier klarzukommen, neben der nicht immer vorhandenen Rücksichtnahme der Umfelder? So, ne? Zum Beispiel beim Einkaufen wägen wir da manchmal ab, ist es vielleicht der Markt oder der Markt, der besser ist, weil der übersichtlicher gebaut ist? Ja. Oder dort ist die Musik leiser? Oder, ne? Also was da alles noch für eine Rolle spielen kann. Oder brauchst du Kopfhörer, um einkaufen zu können, damit du das ganze Getöse draußen nicht hörst, ne? Eben. Sind ja nicht alle so privilegiert, die dann ihre Hörgeräte abschalten können wie ich.
Ja, das hat auch Vorteile, auf jeden Fall. Also ich würde auch gerne mal einfach mal die Welt mit ihren ganzen Geräuschen ab und zu mal ausschalten. Aber das, da gibt es ja auch wunderbare Hilfsmittel. Ja. Also ich liebe Noise-Canceling-Kopfhörer. Die sind ein Segen, finde ich. Stimmt. Ich wollte noch ganz betonen, es gibt Überschneidungen in diesen Berufstätigkeiten, sage ich mal. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. So. Und da muss man schon klar hingucken und das eine ist halt, ne, unsere Arbeit fängt da an, wo die Menschen leben, so, ne. Wir sind direkt im Wohnumfeld und in dem 1:1 in ihrem Lebensalltag und versuchen sozusagen aus der Perspektive heraus alles irgendwie zu meistern gemeinsam, so ungefähr. Im ambulant betreuten Wohnen oder im betreuten Wohnen generell. Und in einem therapeutischen Kontext aus meiner Sicht, so. Wie gesagt, wir an dem Lebensmittelpunkt der Menschen ansetzen und halt sozusagen das häusliche Umfeld haben, die Wohnsituation vor allem auch sehen und daraus sich ja natürlich ganz viel ergibt, ne? Also wenn sich Pizzakartons stapeln, dann sind wir da und sagen, Mensch, da stapeln sich ja Pizzakartons. Und dann sagen die, ja, da stapeln sich welche. Willst du die vielleicht wegräumen? Und dann, oder nicht? Und dann, doch, eigentlich schon, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Dann sagen, wollen wir das zusammen machen? Und ja, und also so sozusagen ergeben sich ja auch neue Felder oder Ziele, so ist unsere Arbeit. Und die therapeutische Situation ist ja eine andere. Also man hat ja eigentlich, es sei denn, es ist eine Gruppentherapie, immer eine Face-to-Face-Situation, also zwei Personen, die sich individuell, sehr spezifisch, sehr detailliert mit einzelnen spezifischeren Themen auch auseinandersetzen. Also da geht es dann wirklich ins Klein, 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 Klein und bei uns vielleicht nur ins Klein, Klein. klein.
Ja, wobei.
Würde ich das sehen.
Ich sehe das oft auch als Ergänzung. Also,
weil, ja, hundertprozentig.
Wenn ich zum Beispiel Klienten habe, so, die selbstständig wohnen, aber nicht durch euch begleitet oder ja, betreut werden,
ja,
dann haben wir auch so Themen wie, der ja, sagt klar, dann, ja, die Pizzakartons und dies, das.
Richtig, ja.
Ich könnte Kunst draus machen, aber eigentlich nerven sie mich.
Ja,
ich will
ja,
sie gerne raus haben. Woran hakt es? Handlungsplanung. Ne? Also genau, dann zu gucken, oft, ah, okay, ja, Handlungsplanung kenne ich auch, habe ich auch manchmal nicht so, aber so, das kann ja im Spektrum zum Teil nochmal ein tieferes Thema sein. Dann zu gucken, okay, was braucht es denn für einen Handlungsplan? Ne? Brauchen wir vielleicht tatsächlich einen Plan, den wir uns an die Wand packen, dass wir dann einen Haken dran machen können, dass es erledigt?
Ja, das ist ne, das Typische, wie man damit auch, also das machen wir auch, ne? Mhm. So Putzpläne mäßig, Strukturhilfe.
Mhm.
Interessant wird es dann bei unserer Tätigkeit, wenn das gar nicht das Problem ist, mhm, sondern vielleicht einfach nur, ich habe keine Lust. Und dann ist so, ja, okay, aber warum denn nicht? Und irgendwie dann damit zu arbeiten, so, weil was bei der therapeutischen Tätigkeit meiner Meinung nach halt nicht so gegeben ist, und also korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, ist, dass die Handlungsebene im konkreten Wohnumfeld nicht so oft gegeben ist oder gar nicht gegeben ist. So, wir sind ja da, wir sind vor Ort und wir können dann einfach sagen, ja komm, wir machen das und dann nehme ich die Pizzakartons schon in die Hand und dann fängt die Handlung schon an. Also ich helfe sozusagen in die Handlung schon zu kommen, wenn man das so sehen möchte.
Das heißt, du siehst auch Dinge,
ja,
einfach weil du vor Ort bist,
richtig,
die vielleicht ein Therapeut wie Marco
genau,
nicht sieht, weil er einfach
ja,
zum Beispiel im Autismus-Therapiezentrum am Bunten Tor Steinweg sich in Beispiel, einem clean Raum trifft.
Ich bin zum Teil auch vor Ort bei Klienten,
mhm,
gerade okay, genau, weil die Kartons sich stapeln.
Ja,
wir dann zum Beispiel eine Zimmerwand tapezieren mhm, mit einem großen Tagesplan und Wochenplan, damit er
ja,
mal so ein bisschen Struktur reinkriegt. Ne? Weil er sagt, ich will das anders haben und ich habe die Idee, ich mache dort einen Plan ran. Und dann natürlich die Frage der intrinsischen Motivation. Also
ja,
dieses Jahr habe ich aber gerade nicht so eine Lust drauf. Sag ich, okay, worauf hast du denn Lust? Ja, zocken, hm, okay.
Ich auch.
Ja, ja, klar. Das ist ja erstmal etwas, was sehr verlockend ist, was viel, ich sag mal, Dopamin ausschüttet durch Belohnung etc.
Bringt viel mit, ja.
Und dann zu gucken, aber das Gefühl, dann mal wieder eine freie Bude zu haben, könnte ja auch Zufriedenheit auslösen.
Ja, genau.
Wie kommen wir denn dahin, das mehr in die Motivation zu rücken, ne? Das ist ja dann auch eine
ja,
große Frage. So.
Also Marco, verstehe mich nicht falsch, ne? Dieser die Strukturierung und der Putzplan, ich halte das für ein super Instrument und das kann so viel helfen. Und was ich meine mit dem von wegen, wir sind halt vor Ort und ihr seid es nicht, also so, also ich meinte das nicht so plakativ so, da eine gibt es das und da gibt es das nicht, sondern vielmehr, wir sind da halt tagtäglich, das ist unsere Arbeit, in die Wohnung zu gehen.
Mhm.
Und bei euch ist die Arbeit, die Menschen kommen zu euch grundsätzlich.
Also ja, ja,
passt
ja,
sich dann halt immer an. Und genau deswegen, das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob ihr das eigentlich auch macht, dass ihr in die Wohnung geht, so, weil mir das noch gar nicht so bewusst war, dass das auch stattfindet.
Immer dann, wenn es eben keine ambulante
ja,
Wohnbetreuung gibt. Also ich
ja,
bin immer ganz dankbar, weil
ja,
wenn es das gibt, weil dann weiß ich, das kann ich in gute Hände geben und wir können
ja,
uns anderen Themen widmen. Und zum Teil habe ich aber auch Leute da, die haben eben keine ambulante Begleitung.
Ja.
Und ich muss mich dann entscheiden, okay, mache ich jetzt mehr das Thema so lebenspragmatisch
ja,
zu Hause
ja, ja,
oder geht es dann nochmal um andere spezifische Dinge
ja,
wie
ja,
Kommunikation etc.?
Problemlösung, ja.
Genau. Und das ist dann meine Frage. Manchmal kommen wir auch dahin, dass wir sagen, ich glaube, wir werden das mal anleiern, dass du
ja,
auch eine ambulante Begleitung bekommst. So.
Ja, also wenn ich jetzt mal so ganz rigoros sozusagen an den Gedanken rangehe, dann würde ich schon fast sagen, sobald der Bedarf entsteht, dass ihr in die Wohnung kommen solltet, wäre eine ambulant betreute Wohnform eventuell angebracht.
Unbedingt, ja.
Den Gedanken.
Das Interessante ist ja, dass aber nicht alle offen dafür sind.
Ja, das ist natürlich.
Weil es mit verschiedenen
richtig,
Ängsten verbunden ist. Und
ja,
das war ja der Moment auch,
komplett,
der so so bemerkenswert war, als du da warst,
ja,
dass du dadurch eben auch so Hemmungen und auch Ängste ein Stück weit reduzieren konntest, weil man merkte, okay, ich muss dem nicht viel erklären und das ist nicht kein Makel, eine Unterstützung durch euch mit angedeihen zu lassen.
Das freut mich wirklich, dass du das so wahrnimmst und dass das so also bei dir auch so ankommt, sozusagen. Also weil, ne, ihr seid ja viel intensiver mit den Menschen da in Austausch. Ich war jetzt einmal da und weiß natürlich nicht, was das vielleicht dann noch für Nachwirkungen mit sich gezogen hat. Also gut, ich hatte zwei Telefonate, glaube ich, die konkret auf das Eltern, auf das Treffen zurückzuführen sind. So, das fand ich auch sehr gut, das war ein guter Austausch. Aber natürlich, ne, wenn ich dann irgendwie mal so wo bin und was erzähle, dann weiß ich ja gar nicht richtig, was das mit dem Menschen dann am Ende auch macht. Ich kann nur Vermutungen anstellen, von daher danke dir für diese Perspektive.
Ja.
Neu war auch die Info für viele Eltern, dass das ambulant betreute Wohnen ja nicht erst dann ansetzen muss, wenn das erwachsene Kind bereits ausgezogen ist, sondern eventuell schon davor, also wenn der Mensch noch zu Hause wohnt.
Ja, genau. Die Möglichkeit besteht, ja, also, okay, also es ist ein bisschen komplexer, sag ich mal, weil offiziell kann ambulantes betreutes Wohnen dann angeboten werden, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Und diese Bedingungen sind unter anderem eine Volljährigkeit, einen eigenen Wohnsitz. Da geht es dann sozusagen um Leistungsvereinbarungen etc. Es gibt aber auch Ausnahmeregelungen und eigentlich kann man in jedem Bundesland sozusagen eine Betreuung beantragen oder halt irgendwie den Wunsch äußern. Und die andere Voraussetzung ist eine diagnostizierte Beeinträchtigung und ASS zählt dazu.
Also das Autismus-Spektrum.
Was aber noch vorher greift, also ne, weil du gesagt hast, dass man ja auch schon im Elternhaus sozusagen unterstützen kann, das geht eigentlich nicht, also zumindest nicht in der Regel, bei über das ambulant betreute Wohnen, sondern dann würde was anderes greifen, das ist ein niedrigschwelligeres Angebot, ambulante Hilfen heißt das. Und das habe ich auch gemacht vor meiner Ausbildung und dann macht man so Freizeitbegleitung, man geht raus und man redet halt ab. Also es gibt auch Ziele, die erfüllt werden müssen. So, die Maßnahme wird finanziert über das Amt für Soziale Dienste. Heißt, ergo gibt es Ziele, die man auch nachweisen muss. Man muss Berichte schreiben und dann geht man irgendwie zweimal die Woche, je nachdem wie viele Stunden man dann bekommt und so weiter, kann man dann jemanden bekommen, der dann sozusagen diese Arbeit macht. Und das kann individuell gestaltet werden. Nur bei Menschen mit Autismus oder die aus dem Spektrum sind, gibt es da ja noch andere Herausforderungen. So, ne? Also es ist so eine sehr feinfühlige Geschichte, sag ich mal, weil es da um zwischenmenschliche Beziehungen geht, die einseitig stärker stattfinden, also einseitig stärker stattfinden müssen als von der anderen Seite, einfach aufgrund der Schwierigkeiten, die Menschen mit dieser Diagnose mitbringen. So ungefähr, also ich weiß nicht, ob es zu komplex ist und ob ich es vielleicht noch mal ein bisschen runterbrechen soll.
So erlebst du das aus deiner Perspektive oft? Also meinst du damit?
Also es ist nur meine Erfahrung aus der Arbeit.
Also ich habe das jetzt so verstanden, es geht um Beziehungsaufbau?
Genau. Beziehungsaufbau ist eine unserer wichtigsten Tätigkeiten, sage ich mal, weil darauf alles Weitere fundiert. Ja. Das ist ja in der Therapie genauso.
Klar,
also
total.
Man braucht
auch
die Beziehung.
Schulbegleitung, ja.
Genau. Das ist ganz wichtig, dass die beide Personen sozusagen wissen, worauf sie sich einlassen bei der Person gegenüber.
Ja, ich glaube, wo ich auch tatsächlich ein bisschen hängen geblieben war, worin siehst du die Einseitigkeit? Bei wem ist gerade der Schwerpunkt in dieser von dir so benannten Einseitigkeit der Beziehung?
Ja, ich frage mich auch gerade, ob ich das vielleicht zu komplex und zu
Nee, weil das klang für mich auch so ein bisschen wie dadurch, dass ja Menschen im Spektrum mutmaßlich mehr Schwierigkeiten in der Beziehungsgestaltung mitbringen, liegt dann die Beziehungsgestaltung eher bei euch oder?
Ja, also gut, okay, um das klar zu machen, mir ist durchaus bewusst, dass Menschen mit der Diagnose nicht alle gleich sind so und es gibt auch Menschen mit der Diagnose, die sozial super stark sind und super kompetent. So, ne? Ich rede hier über meine Arbeit und die Tätigkeit, wie ich sie erlebe. Und ganz oft sind Menschen aus dem Spektrum, die super kompetent sind, gar nicht in der Situation, dass sie den Bedarf haben, eine ambulante Betreuung zu bekommen, weil sie das anders kompensieren können oder wie auch immer. Also so ist zumindest mein Eindruck, ne? Nur um das klarzustellen. So, ich will niemanden irgendwie in eine Schublade stecken oder irgendwie gleich machen, obwohl das nicht so ist. So, ne? Wir sind alle Individuen. So, nein, aber ich würde auch noch also weiterführend sagen, Und so wie ich dann meine Arbeit erlebe, ist es halt so, es sind einfach Schwierigkeiten dort vorhanden. Also so im Prinzip kann man meine Arbeit darauf runterbrechen, dass man sagt, Menschen, die Hilfe brauchen, kommen zu uns und wollen unterstützt werden. Sie wissen aber gar nicht genau, wie ihnen geholfen werden kann. Und wir müssen gemeinsam rausfinden, wie das klappt. So.
In welchem Moment hast du eigentlich gemerkt, genau sowas will ich machen? Also denn... Oh.
Ja, gute Frage.
Um mal so ein bisschen deinen persönlichen Werdegang hier aufzuräumen. Du hast das ja gerade auch schon gesagt, was du so gemacht hast.
Ja.
Wann hast du gedacht, hey, da hätte ich Lust drauf, autistische Menschen zu begleiten?
Okay, also das zu machen, autistische Menschen zu begleiten, das ist die Frage? Oder ist die Frage, das zu machen, im sozialen Bereich zu arbeiten? Weil das sind für mich zwei unterschiedliche Fragen.
Dann beantworte erst die, was hat dich in den sozialen Bereich geführt? Also du warst ja 2018, also ich beantworte jetzt mal kurz, indem ich das nochmal für euch hier zusammenfasse, wer hier eigentlich sitzt.
Stimmt, wir haben gar keine richtige Vorstellungsrunde im weitesten Sinne
passiert
gemacht.
Passiert uns oft, weil wir dann so in die Themen einsteigen.
Stimmt, wir sind so direkt eingestiegen.
Christian Marek, der hier heute schon ausgiebig mit uns ins Thema eingestiegen ist, war nämlich einer der ersten, die im Martinsclub Bremen die Ausbildung zum Heilerziehungspfleger abgeschlossen haben. Das war 2018. Das ist ein Beruf, in dem es kurz gefasst darum geht, behinderte Menschen beim Wohnen und in der Freizeit zu begleiten. Eine Ausbildung, die 3 Jahre dauert, staatlich anerkannt ist und bezahlt wird. Manche Ausbildung muss man ja selber bezahlen, diese wird bezahlt. Und in dem Jahr 2018, wie alt warst du da, als du fertig warst?
Uff, jetzt bin ich 32, wir haben 25, ich werde noch 33. Weiß nicht, Mitte 20, oder? Muss ich ausrechnen.
Da gab es über dich als einen der ersten ein Porträt im Magazin des Martinsclubs.
Stimmt,
im M-Magazin.
Das M, ja.
Da hast du deine Leidenschaft für den Job schon voll ausgedrückt.
Wirklich? Ich hab's gar nicht mehr so vor Augen. Also, du hast dich gut vorbereitet.
Ich sag dir gleich, was du damals gesagt hast. Aber deswegen, ich frage jetzt einmal, versetz dich zurück in das Jahr 2018. Dich fragt jemand, warum gerade dieser Job? Was hast du damals gesagt?
Boah, also ich glaube, ich würde jetzt anders antworten als damals. So. Ich glaube, ich hätte damals gesagt, es macht mir einfach Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Und irgendwie habe ich da schon immer gemerkt, es hat mich schon immer interessiert. Ich meine, jetzt erinnere ich mich gerade zurück an mein Bewerbungsgespräch für die Ausbildung, wo eine ähnliche Frage gestellt wurde. Und da habe ich gesagt, also habe ich auch so ein bisschen ausgeholt und gut, ich neige dazu auszuholen für diejenigen, die mich kennen.
Was? Ja. Das haben wir jetzt nicht mitgekriegt.
Ich weiß so ein bisschen meine Achillesferse vielleicht, keine Ahnung, aber.
Ich dachte immer, es wäre sonst mein Part.
Ja, Marco. Gerne mehr.
Ja, mach weiter.
Wieder danke dir, dass du mir diesen Raum lässt. Ich möchte auch gerne Raum lassen. So,
ja, bitte
also,
schön.
Wenn es so viel ist, dann möchte ich euch hiermit auffordern, da klar zu sagen, lass uns mal nochmal zum Punkt zurückkommen oder wie auch immer. Also genau, ich war in der Ausbildung in einem Vorstellungsgespräch und dann wurde ich das auch gefragt und habe dann halt geantwortet, soweit ich mich erinnere, dass mich der soziale Bereich schon immer interessiert hat, dass es für mich auch so eine Sache war, wo ich überlegt habe, ob das meine berufliche Perspektive ist oder der gestalterische Bereich. Das waren für mich so diese beiden Steckenpferde, wo ich gedacht habe, boah, da habe ich Lust drauf. So ganz banal in dem Sinne. Und dann habe ich mich aufgemacht und habe erstmal versucht, im gestalterischen Bereich Fuß zu fassen und habe dann ganz schnell gemerkt, dass das ganz schön herausfordernd ist. Also ich habe wenn ich zu weit aushole, wie gesagt, bitte gerne einmal kurz sagen, sozialer Bereich nochmal den Fokus.
Nee, gestalterischer Bereich ist schon sehr grob, da brauchen wir mal kurz ein Bild im wahrsten Sinne des
gerne.
Wortes.
Gerne, also ich habe eine 2-jährige schulische Ausbildung an der Alwin-Lonke-Schule gemacht zum gestaltungstechnischen Assistenten, Kurzform ist GTA. Was ich gerne verwende, weil, um auf das Zocken zurückzukommen, ich da nette Überschneidung sehe. Es gibt ein Spiel, was Grand Theft Auto heißt und so, mehr muss man dazu, glaube ich, erstmal nicht sagen.
Nerdig, ja.
Ja, Spezialinteresse, wenn man so will, um im Fachjargon zu bleiben.
aber ich habe immer noch gestalterischer Bereich im Kopf. Einmal kurz.
Also zu Deutsch, irgendwas mit Medien.
Irgendwas mit Medien, ach so, okay.
Ja, also das ist die Vorstufe.
Wie langweilig.
Deswegen sitzen wir hier. Es ist die Vorstufe vom Grafikdesigner im Prinzip, die Ausbildung. So. Und da musste ich Praktikas machen und habe, bevor ich diese Ausbildung gemacht habe, ein dreimonatiges Praktikum bei dem Blaumeier Atelier gemacht. So. Und,
weil das Blaumeier Atelier, für diejenigen, die nicht aus Bremen kommen, das ist eine ganz tolle Initiative, die es seit Jahrzehnten schon gibt.
Ja, eine Instanz.
Wo behinderte Menschen zusammen mit nicht behinderten Menschen künstlerisch arbeiten, tolle Theaterstücke aufführen.
Theater, Kunstatelier
genau.
etc.
Ja.
Ein lokaler Tipp, aber wir kommen mal kurz zu dir zurück.
Gerne.
Also Moment mal, also beide Wege, Soziales und Kreatives. Und dann bist du aber in dem Vorstellungsgespräch gelandet. Und jetzt sage ich dir, was du damals in dem Porträt gesagt hast.
Darf ich das kurz noch abschließen?
Hast du nicht?
Nee. Also gut, ich war beim Blaumeier und habe diese dreimonatige Ausbildung gemacht, eine unbezahltes Praktikum im Prinzip und habe da die ersten beruflichen Erfahrungen gemacht mit Menschen mit Beeinträchtigungen, wenn man so will, ne? Weil das macht das Blaumeier Atelier, sie sind künstlerisch aktiv mit Menschen mit Beeinträchtigungen, da arbeiten Kunsttherapeuten und viele andere Menschen auch. Und das war sozusagen so das erste Mal, dass ich so richtig Berührungspunkte hatte. Vorher halt nur im privaten Rahmen. Meine Frau, damals Freundin, hat mir aus dem sozialen Bereich erzählt, die hat auch die Ausbildung Heil- Erziehungsleger gemacht. Also so, da habe ich viele gehört, aber da habe ich selber die Erfahrung gemacht beim Blaumeier Atelier. Und als ich dann aber die GTA-Ausbildung gemacht habe, mussten wir dort auch ein Praktikum machen. Und dann habe ich mich beworben bei Grafikdesignfirmen, bei Werbeagenturen. Und dann festzustellen, dass das einfach nicht ausreicht, was ich mitbringe. Also weil die ganz viel mehr erwarten. Also man muss schon eigentlich irgendwie vorweisen, was man kann, was man schon alles gestaltet hat etc. Also da herrscht, ich sag mal, ein Leistungsdruck so, den ich so noch nicht kannte. Und dann bin ich wieder zum Blaumeier gegangen und habe dann, weil es ist ja auch gestalterischer Bereich und also ne, so da bin ich dann da wieder gelandet, was mich sehr gefreut hat und habe das sehr genossen und habe danach dann nochmal überlegt, ob das wirklich die Richtung ist, in die ich gehen will. Und das war damals sozusagen meine Antwort auf die Frage, um darauf zurückzukommen, um das mal zu schließen, was ich damals geantwortet hätte, wenn man mich gefragt hätte, warum sozialer Bereich?
Ja, und als junger Berufsanfänger, der die Ausbildung abgeschlossen hat, meintest du dann, mein Beruf hat was Echtes, was ganz Nahbares.
Ja, das sehe ich immer noch so tatsächlich. Also jetzt, wo ich es höre, muss ich sagen, okay, habe ich gut gemacht. Wenn ich mir mal selbst auf die Schulter klopfen, hat Vergangenheits-Christian gut gemacht.
Was genau hast du denn erlebt, dass genau das dir so wichtig war? Diese Nahbarkeit, dieses Echte.
Wow. Ja, also, ja, das geht tief. Also, da ist viel drin, sag ich mal. Ich glaube, es war tatsächlich die Erfahrung auch bei Blaumeier und danach dann in der Ausbildung natürlich auch. Und so dieses Miteinander, einen Mensch zu haben, den man unterstützen kann und der die Unterstützung will von einem selbst. Ich glaube, das ist das, was ich meinte mit nahbar und echt. Also es sind ehrliche Bedürfnisse, die aufeinandertreffen, sage ich mal. Also es ist gar nicht so, dass ich da, ne, wir haben alle unsere Geschichte, warum wir im sozialen Bereich sind. So. Das tut gut, Menschen zu helfen, sage ich mal. Und ja, das ist es, glaube ich, schon.
Und was war dein erster persönlicher Zugang zum Thema Autismus?
Ja, also ich glaube, ich hatte Berührungspunkte, bevor ich wusste, dass ich Berührungspunkte hatte. Ne? Also so im Nachhinein mit dem Wissen, was ich jetzt habe, fällt mir vieles auf, wo ich denke, ah, interessant und okay. Also, ne? Aber so das erste Mal beruflich, glaube ich, dann in meiner Ausbildung schon. Also das war Ausbildungsthema natürlich auch. Also Autismus war ein Punkt bei uns in unserem schönen HEP-Buch, was wir damals hatten. Also ich glaube, zwei Bände waren das. Unter anderem und auch Unterrichtsthema, wo auch die Herausforderungen dann besprochen wurden. ich glaube, das war wirklich meine erste Berührung so bewusst mit dem Thema, dass ich, ah, okay, Autismus, dass ich das hatte. Und ansonsten gab es bestimmt bei Blau mal jemanden, der die Diagnose hat oder so, von der ich nicht wusste. Oder andere Menschen, die man irgendwo mal trifft, von denen man nicht weiß, dass sie die Diagnose haben. Was, wie gesagt, glaube ich, öfter vorkommt, als man denkt.
Was hattest du denn für ein Bild von Autismus im Kopf, bevor dir klar war, ach so, prägt sich das aus?
Ja, ich glaube, dieses ach so, das hatte ich öfter. Und ich glaube auch irgendwie, man, also meine Haltung ist auch ein bisschen, man lernt nie aus. Was heißt ein bisschen? Also ich habe die Haltung. Mhm. Man hört nicht auf zu lernen. So. Und jetzt ist mein Bild von Autismus ein völlig anderes als das, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe. Also,
versuch's mal zu skizzieren. Was war denn das, was das erste Bild war, das dir vermittelt wurde?
So ganz grob runtergebrochen, ja, Menschen, die sozial schwierig sind. So ungefähr. Mhm. Und halt Herausforderungen haben im sozialen Miteinander.
Hattest du mediale Bilder, weil die gibt's ja auch häufig?
Ja.
Ich nenne es mal ganz plastisch Klischee von Autismus. Das hatten wir vermutlich alle. Irgendwann hatten wir die Klischee-Vorstellung von Autismus.
Wie heißt nochmal der wunderbare Film mit
Rain Man.
Ja, oder? Rain Man, genau, ist auch ein sehr guter Film, aber ich meinte eher den mit Edward Norton. Naja, gut, okay. Ich glaube, da spielt er nämlich auch jemanden, also Rain Man ist ein besseres Beispiel.
Das ist das Beispiel für die größte Irreführung, was Autismus angeht.
Genau, ja, genau. Ja. Das glaube ich nämlich auch. Also beziehungsweise Irreführung ist ein großes Wort, finde ich. Es ist halt, ja, so medial geprägt geworden dadurch. Ne?
Ja, ja, genau. Also sagen wir so, es ist eine Facette, die dann lange Zeit als beispielgebend.
Es ist ja immer noch in den Köpfen. Also wenn du mit Leuten redest und auch bei Leuten, die irgendwie vermeintlich das wissen müssten, also auch beim Amt für Soziale Dienste etc., also überall, auch in meinem Kollegenkreis bestimmt, keine Ahnung, also ich habe ja nicht mit allen gesprochen. Ich meine jetzt auch gar nicht bei mir direkt bei mir im Martinsclub, weil da schon alle sehr viel Erfahrung haben in dem Bereich, zumindest auf der Wohnebene. Aber bestimmt, also das ist ganz oft so, wenn man nicht die Berührungspunkte hat, dann weiß man es halt nicht besser. Das ist, glaube ich, einfach nur Unwissenheit. Mhm.
Und was genau ist da schief, wenn man nur dieses Rainman-Bild im Kopf hat? Also das Bild des im Sozialen stark beeinträchtigten Mannes, der aber in einem ganz kleinen Feld, nämlich zum Beispiel auf den Blick zu sehen, wie viele Linsen darunter gefallen sind oder ganze Buchseiten oder ganze Bücher auswendig. Was waren nochmal die Kompetenzen?
Fragst du mich oder Christian?
Nee, ich frage das gerade euch beide, damit diejenigen, die den Film nicht gesehen haben, ich wundere mich auch, dass du den gesehen hast, denn du bist ja ein bisschen eine andere Generation als wir beide, die schon an der 50 kratzen oder drüber weggekommen sind.
Wirklich so alt seid ihr nicht, dass er kommt, er hört auf.
Doch. Oder ist auch egal. Also wer den Film nicht kennt, kann sich dazu ja Zusammenfassungen angucken.
Ja, ich wollte nur sagen, Rayman war gar nicht so das, was mich geprägt hat. Das ist nur ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich eine Prägung hatte vorher. Ich hatte nur, also vielleicht irgendwas aus Medien, vielleicht irgendwas von irgendwelchen Berichten, vielleicht irgendwas von Nachrichten irgendwo, sowas in die Richtung. Aber wirklich sehr, sehr schwach wenig. Also so nichts, woran ich mich wirklich erinnern könnte jetzt gerade.
Mhm. Aber ich fand deine Zusammenfassung von Menschen, die in irgendeiner Weise anscheinend anstrengend oder schwierig sind.
Ja.
Oder wie hast du es genannt?
Weiß ich gerade nicht mehr genau.
Ja, so,
herausfordernd,
so ähnlich,
sowas in die Richtung.
Herausfordernd sind. Das trifft so ein bisschen zu dem, was ich kennengelernt hatte, weil es in der DDR, in der ich ja aufgewachsen bin, auch ein Buch gab über autistische Kinder.
Ah.
Das Buch hatte den Titel Kinder, die anders sind. Also alles, was irgendwie fremdartig war, ne, wo man dann so ein bisschen in seiner Uninformiertheit und Unerfahrenheit so leichte Beklemmung kriegte und sich ein bisschen zurückgenommen hat, ne, bis dahin, bis man sich mehr damit befasst. Und ich finde die Frage, die müssen wir jetzt hier gar nicht vertiefen, aber die Frage, wie kommen wir denn eigentlich in den sozialen Beruf, die bewegt sich gerade bei mir noch, aber ich würde gern erstmal auch weitergehen in dem Gespräch.
Ich wollte noch sagen, ich fand in der Autismus-Schulung, die wir gemeinsam hatten, da ist mir auch was von hängen geblieben im Kopf. Und zwar, dass man Menschen, die diese Diagnose haben, betrachten kann, wie Menschen aus einer anderen Kultur, die sozusagen unsere Gesellschaft kennen, aber halt nicht die Werte, Normen und so diese ganzen Regeln gar nicht so raushaben sozusagen. Und das hat auch nochmal so mein Bild verändert darauf, wo ich dachte, ah ja, das greift das vielleicht auch ganz gut.
Ja, und umgekehrt kennen wir die kulturellen Gepflogenheiten der Autismus-Community auch nur teilweise. Eindeutigkeit in der Sprache, ne? Konkretheit in der Sprache,
ja,
wo
gut,
wir doch so viel drumrum und bla und zwischen die Zeilen was packen. Das ist einfach mal schwierig.
Ja, es wird anstrengend, ne? Mhm. Vielleicht war ich auch gerade etwas anstrengend, weil ich da so viel dann gefordert habe. Nein, das war gar nicht, ich wollte das nicht so auf mich beziehen, sondern ich reflektiere sozusagen über meine Wortwahl gerade. Das, was du beschreibst gerade, das fällt mir nämlich auch immer mehr auf. Also das sind so Sachen, wo ich meinte, ich glaube, man lernt nie aus. Und das sind so Sachen, wo man dann irgendwann, wenn man jahrelang Erfahrung hat in diesem Bereich, jahrelang Übung. Und wie war das mit den, ich glaube, 6.000 Stunden, 3.000 Stunden gibt es irgendwie, um etwas wirklich gut zu sein, musst du etwas so lange machen sozusagen. Mhm. Naja, die hast du locker auf dem Buckel, so ungefähr.
Das weiß ich nicht, aber letztlich ist es, glaube ich, die Grundhaltung, ich lerne die aus oder ich weiß, dass ich eigentlich fast nichts weiß. Ja, die, mit der es, glaube ich, es ist auch wieder eine Wertung, anständiger durchs Leben zu gehen, weil suspekt werden immer die Leute, die sagen, ja, ich weiß Bescheid.
Nee, ich würde eher sagen, mit offenen Augen und eher so bereit für das, was kommt. So, und eher so annehmen zu dem, was andere reinbringen.
Um nochmal wieder auf unseren Fokus zurückzukommen, nämlich so deine Aufgaben im ambulant betreuten Wohnen oder als Begleitender von Menschen im Alltag. Was wir hier im Raum gemeinsam haben, das ist, dass wir Autismus ganz nah erleben. Also wir als Eltern oder du auch, Marco, in deiner Aufgabe, die du als Schulbegleiter hattest oder jetzt als Autismustherapeut, durch den täglichen Kontakt, was du auch vorhin meintest, erleben wir das Leben mit Autismus aus so einer Wir-Perspektive heraus. So hat das mal Rüdiger Graf beschrieben, der auch Vater eines autistischen Kindes ist. Der meinte, dass so beruflich Begleitende wie du und Eltern, vielen Fachleuten, die nur aus diagnostischer Sicht oder medizinischer Sicht auf Autismus gucken, eben diesen persönlichen Erfahrungsschatz voraus haben.
Ja.
Und deine Arbeit in den letzten Jahren, also du hast 2018 bist du dann ja richtig eingestiegen und auch da schon in diesem Bereich ambulant betreutes Wohnen. Was hat dieser Realitätsabgleich, der möglich war, ergeben? Du meintest, dein Bild hätte sich gewandelt. Was sagst denn du heute Leuten, wenn sie sagen, du arbeitest mit autistischen Menschen? Ja, wie sind die denn so? Fragt dich das jemand?
Selten, würde ich erstmal sagen, weil wir leben alle irgendwie in einer Bubble und mit den Leuten, mit denen ich deswegen dann Kontakt habe, die wissen dann eigentlich schon, worum es geht, so grob. Also, oder die Frage wird mir einfach nicht so oft gestellt.
Ja, oder was erlebst du denn da?
Ja, ja, ja.
Was magst du an der Arbeit vielleicht auch?
Also die Arbeit mit Menschen aus dem Spektrum schätze ich sehr, weil meiner Meinung nach, also man muss dazu sagen, es wurde früher ja differenziert zwischen Asperger-Autismus, frühkindlicher Autismus und irgendwie atypisch, glaube ich. Mhm. Mittlerweile sagt man ja ASS, also Spektrum. Ich mittlerweile, also in dem Feld, in dem ich arbeite, so mit erwachsenen Menschen, die volljährig sind, die eine gewisse Kompetenz schon mitbringen müssen und eine gewisse Selbstständigkeit auch einfach benötigen, weil wir nicht rund um die Uhr vor Ort sind. So, ne? Das muss man auch sagen. Also wir kommen 2, 3, 4 Mal, je nach Bedarf, pro Woche zu den Menschen nach Hause. Und dann sind wir auch schon wieder in einem Bereich, wo man sagt, okay, wie oft Termine stattfinden. Und das ist auch belastend. Mhm. Aber das kann man individuell anpassen. Aber ich erlebe diese Arbeit mit den Menschen, die oft bei uns eine Asperger-Autismus-Diagnose noch bekommen haben, als also es ist auf jeden Fall ein sehr klarer Umgang miteinander. Es ist so ein Bedürfnisse abstecken, so ein, also ganz oft erlebe ich, dass das so, da einfach offene Fragen im Kopf sind, so, ne? Und irgendwie die nicht geklärt sind. Und dann kommen wieder diese sozialen Regeln dazu. So, ja, was für Fragen darf ich dann alles stellen und was nicht und was ist richtig, was nicht. Und dann bleibt man oft irgendwie alleine mit diesen Fragen in seinem Kopf oder ihrem Kopf. Und das ist einfach dann schwierig und anstrengend irgendwann. Und oft führt das dann, also ich wirklich brech's sehr runter, zu einem Meltdown, so, ne? Und irgendwie Breakdown, was auch immer, kann passieren, so. Und also ja, genau, ich erlebe das als sehr bereichernd, weil halt da oft eine Klarheit vorhanden ist, was die eigenen Bedürfnisse angeht. Auch. Also das kann ganz klar verbalisiert werden, eigentlich in der ersten Instanz, sage ich mal ganz oft so. So erlebe ich das zumindest. Manchmal mag das dann sein, dass da doch irgendwelche Hindernisse sind und dann sage ich, hey, ich möchte gerne das, ich möchte gerne eine Arbeit zum Beispiel. Und dann sagen wir, ja klar, dann suchen wir doch mal einen Job raus, dann machen wir das, dann gehen wir mal dahin. Und wenn man dann da ist, dann heißt es, ah nee, doch nicht oder so. Also das kann auch mal vorkommen. Und dann kann das sein, dass es dann andere Hindernisse gibt. Gut, wenn wir sagen, wir gehen da mal hin, dann ist das auch sehr weit gegriffen, ne, weil, okay, sozialer Kontakt, fremde Leute, fremde Umgebung, so, das, ne, ich verstehe, was sich dann am Kopf abspielt. Es geht dann eher so um die Barrieren sozusagen, die dann entstehen und genau diese ganzen Punkte einmal sozusagen durchzugehen, so, was benötigst du denn, damit das geht für dich?
In die einzelnen Schritte, die du auch oft erwähnst, ne?
Ja, die Dinge ein Stück weit voraussehbar zu machen, ne, also wenn es dann heißt, ja, dann lass mal da hingehen, dann erst noch mal für sich zu erörtern, okay, was wird uns da erwarten, wer wird dort sein, wie sind die Räume und lass uns das mal angucken, damit du weißt, worauf du dich überhaupt einlässt.
Genau.
Das kann ja manchmal auf ganz basale Dinge zurückgehen, so wie ich ja auch mal einen Klienten hatte, mit dem ich was Behördliches vorbereitet hatte und dann sagte mir, lass mal rübergehen zur Post und Briefmarke holen. Dann erstarrte dieser Mensch und sagte, ja, das kann ich jetzt nicht. Okay. Dann mache ich das. Wir gehen zusammen, ich hole die. Und Wochen später kam dieser selbe Mensch, wir hatten wieder irgendwas einzutüten und zur Post zu bringen, sagt er, ich besorge heute die Briefmarke. Ach, heute geht das? Ja, ja, ich habe das ja einmal gesehen und ich habe mich heute darauf eingestellt, das war mir letztes Mal zu spontan. Also, dass da auch wieder klar wurde, es geht immer um diese Voraussehbarkeit der Dinge. Ne? Also, je mehr Voraussehbarkeit für autistische Menschen geschaffen wird, desto mehr Sicherheit haben sie dann auch zu interagieren. So.
Als ich hierher gekommen bin, habe ich gestern Abend nochmal die Adresse rausgeguckt, habe dann nochmal heute irgendwie bei Google Maps geschaut, wo war das denn nochmal? Ah ja, okay, da. Also ich habe mir schon so ein Bild verschafft, wo muss ich eigentlich hin? Ah, Neustadt, dann okay, wie komme ich denn da hin? Wie fährt denn der Zug? Und da. Also diese ganzen kleinen Schritte, die ganz oft bei ganz vielen Menschen einfach völlig natürlich ablaufen, die haben ja Menschen mit Autismus oder mit dieser Diagnose oft nicht so natürlich im Ablauf sozusagen oder müssen die halt mehr durchdenken, müssen die halt mehr Schritt für Schritt für Schritt A, B, C, D und nicht dieses, ja, dann mache ich A und dann bin ich schon gleich bei D, wie was ich gerade gesagt habe, ja, dann gehen wir da hin. Also, ne, ja, wow, 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 also was gehört denn alles dazu? Es war mal halblang so, ne? Mhm. Ja, für viele Menschen ist das einfach gar kein Problem. Die sagen dann, ja, dann gehe ich da mal hin, guck mir das mal an. Ja, aber ne, für Menschen aus dem Spektrum halt eben nicht.
Wir wollten ja noch ein bisschen erklären, wie man an den Dienst ambulant betreutes Wohnen überhaupt herankommt. Erstmal, wer stellt denn den Antrag darauf?
Eigentlich die Person selber. Also sie muss eigentlich offiziell das machen. Ganz oft läuft das aber auch über die Eltern oder andere Angehörige. Theoretisch. Wir haben auch so eine Vorlage, das muss nichts Bestimmtes sein, es kann nur ein Dreizeiler sein, dass also wirklich so von wegen, ich möchte gerne ambulant betreutes Wohnen haben und dann schickt man das ab, man muss nur seine Adresse darauf schreiben, weil dann kommt nämlich eine Antwort mit einem Antrag und den muss man ausfüllen und da gibt es dann ein Kreuz, was man setzen muss bei betreutes Wohnen und dann muss man entsprechende Nachweise dazulegen, da kann man sich dann durcharbeiten, das sind irgendwie, weiß ich nicht, 10 Seiten oder so. Auch das habe ich zum Beispiel oder haben wir, das kann man im Internet aufsuchen, das findet man dort alles, man muss nur halt wissen, auch wo.
Ja. Kommt alles in die Shownotes.
Genau, das wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch nicht nur den Martinsclub, es gibt in Bremen und überhaupt in ganz Deutschland diverse Anbieter.
Richtig.
Und du meintest ja vorhin, im Grunde kann man das noch nicht beantragen, wenn man noch zu Hause wohnt. Mhm. Aber man kann es sehr wohl bereits frühzeitig vorbereiten.
Das schadet nicht.
Und die Erfahrung haben Eltern auch gemacht, dass es sich lohnt, auf jeden Fall schon mal nach einem Träger Ausschau zu halten. Also Leute zu kontaktieren, da anzufragen, habt ihr Kapazitäten frei? Also habt ihr Leute, die noch Zeit haben, Menschen zu begleiten, würde das passen und dann sich dort auch vor Ort beraten lassen, um dann gemeinsam diesen Antrag zu stellen oder zumindest dabei beraten zu werden. Das hattest du auch empfohlen, dass dieser Weg manchmal auch der geschmeidigere ist.
Ja, genau, dann kann man gleich schon was mitbringen und sagen, Mensch, ich war schon da und habe hier irgendwie schon nachgefragt und die hätten Kapazitäten und das finden wir super, das würden wir gerne machen. Und genau, geschmeidiger ist ein gutes Wort dafür, ja.
In deiner Vermittlerrolle, so als Alltagsbegleiter, in welchen Momenten bist du denn dann auch Konfliktlöser? Also das erleben Eltern so oft, dass sie regelrecht wie Anwälte ihrer Kinder auftreten müssen gegenüber Ämtern, um Rechte durchzusetzen. Machst du sowas auch?
Ja, also das, ich verstehe das. Und gut, die Elternrolle ist halt auch eine spezielle Rolle, sage ich mal. So, und ich glaube auch, dass Menschen aus dem Amt, also so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, auch auf diese Elternrolle mit einem bestimmten Blick gucken. Was auch immer das für einer ist, das weiß ich gar nicht genau. Und ich mache das auch, aber es hat, glaube ich, für Ämter ein anderes Gewicht, wenn dann nicht ein Elternteil, ein einzelnes Elternteil oder sozusagen aus einer Familie irgendwas reinbringt in das Amt. Im Vergleich dazu, wie das der Martinsclub mit über 1400 Mitarbeitern, mit irgendwie in ganz Bremen bekannt, beim Amt bekannt und auch benannt, wenn die das machen. Also wenn ich das im Namen des Martinsclub sozusagen tue für jemanden, dann weiß ich nicht. Also zumindest hat das bisher immer wunderbar funktioniert, sage ich mal. Also es gab immer einen guten Austausch und auch immer, also wir können natürlich auch unseren Eindruck geben und unser Eindruck im sozialen Bereich, so, und das ist es vielleicht eher, weil wir einfach Erfahrung haben, so wir kennen Klientel, wir kennen sozusagen auch unser Klientel und die Leute, die auch ein Anrecht haben und Eltern oft nicht. So, und dann ist es bei Eltern oft so das Ding, ja, was wollen die jetzt genau? Sind die, und ich kenne diese Sorge, glaube ich, von Eltern, oder ich kann das zumindest nachvollziehen, kennen selber, ist so hochgegriffen, dass man so rüberkommt, als wenn man unbedingt jetzt eine Hilfe braucht für sein Kind. Und dann wird oft hinterfragt, ob das denn wirklich so ist. Weil man halt als Elternteil, glaube ich, entsprechend das macht.
Also ob es im Sinne des Kindes ist.
Ja, auch. Es ist so ein Zusammenspiel von so verschiedenen Sachen. Also auch das, ja. Ob es im Sinne des Kindes ist, ob es dann überhaupt die Grundvoraussetzungen gibt, ob das schon alles geklärt ist oder ob das erstmal nur so ein, ich brauche Hilfe und jetzt seid ihr müsst mir doch helfen, Situation, Moment ist.
Und da hast du dann sozusagen diese Übersetzerfunktion, dass du
so kann man sagen.
Diese Bedarfe, die die Eltern oder auch die Angehörigen, die ja inzwischen erwachsen sind, anmelden und das dann in das, ich sag mal, Beamtendeutsch transponierst und sagst, das Ananas und dann geht's los.
Nee, das ist es gar nicht so sehr, würde ich sagen. Beamtendeutsch ist es nicht, sondern vielmehr, ich weiß halt, was es braucht.
Und, ich finde es so schade, dass es so ist, also dass wir erst mit dem Schwergewicht eines bekannten Trägers uns ins Spiel bringen müssen und dass die Eltern nicht von vornherein auch von Behörden ernst genommen werden. Im Sinne von, da ist ein Elternteil und ein Angehöriger und eine Angehörige, die haben Bedarf und sagen, das ist so und was können wir jetzt damit machen? Dass dann die Behörden sagen, ich glaube, da gibt es gute Angebote bei da und dort und hier und lass uns doch mal gucken. Es gibt ganz selten auch solche Menschen in den Behörden, die dann das auch so ernst nehmen.
Ja, es gibt gute Leute bei Behörden und Ämtern und ich arbeite, also das darauf wollte ich nämlich noch eingehen vorher. Wir arbeiten ja schon jahrelang mit manchen Menschen zusammen aus den Ämtern. Mhm. So, und das ist dann eine gute Zusammenarbeit sozusagen. Und deswegen ist es dann eher so diese Beziehungsebene, sage ich mal, die wir ja auch ganz klar in unserer Arbeit benötigen, die da gegeben ist.
Also weniger ein Nicht-Ernst-Nehmen der Eltern.
Genau, also gar nicht so, dass die Eltern sozusagen da irgendwie kleines Licht sind, so nach dem Motto, sondern eher, weil diese Beziehung habe ich schon zu diesen Menschen und die kennen mich und es gibt eine Art Vertrauen, berufliches, professionelles Vertrauen.
Also ist das auch ein Teil deiner Übersetzer- oder Vermittlerfunktion, dass du diese Beziehung schon in die Arbeit mit den Ämtern einbringen kannst?
Ja, das ist dann was Individuelles, ne? Also auch beim Amt gibt es Fluktuationen und Wechsel.
Ja.
Und so bei uns ja auch, so ist es ja nicht, ne?
Ich glaube, deine Frage zielt ja auch ein bisschen dahin. Das eine ist ja vielleicht, dass wir so als Institution, auch wir als ATZ, ne, natürlich nochmal eine andere Aufmerksamkeit hervorrufen bei bestimmten Leuten in den Behörden.
Ja.
Ne? Als es eben einzelne Eltern oder Angehörige oder Menschen, die Bedarfe anmelden.
Ja.
Das finde ich einerseits ein bisschen schade, aber auch verständlich, dass es dann natürlich aus diesem beruflichen Kontext heraus
ja
manchmal schneller gehen kann. Aber ich meine auch nochmal die direkte Vermittler- oder Übersetzerfunktion in der Kommunikation, in der Interaktion. Weil ich das eben auch manchmal in Therapien erlebe, dass Menschen Schwierigkeiten haben, mit Behörden, mit wem auch immer, mit Arbeitgebern zu kommunizieren. Und dann rufen wir da oft zusammen an. Ich denke, sowas ist auch ein Szenario, das du auch kennst.
Kenne ich, ja.
Und sagen, ja, hallo, ich bin der und der von der und der Institution. Ich rufe hier gerade zusammen mit meinem mir gegenüber sitzenden Klienten, Klientin an.
Ja.
Und wir haben folgendes Anliegen. Dann fragen die noch ihre Daten ab und so. Und dass ich dann in der Ruhe, die mir als relativ Außenstehender ja typisch ist, bestimmte Dinge ab, um nochmal ein paar Infos zusammenzuknüpfen und zu vermitteln. Ja, hier hat mein Klient oder meine Klientin Dinge anders aufgefasst, deswegen kam es nicht so, wie sie das sich vorgestellt hatten von behördlicher Seite. Also Beispiel Jobcenter braucht irgendwelche Mitwirkungspflichten und Papiere und einer meiner Klienten, die dann da vor Ort sind, sind völlig aufgelöst und sagen, die legen mir dauernd Steine in den Weg und das ist ja alles furchtbar. Was wollen die denn alle? So, und ich sage, das ist halt ein bisschen nervig.
Das ist Bürokratie.
Ja, das ist die Bürokratie. Ja. Und wir sortieren das nochmal Stück für Stück. Und wenn er anruft, dann ruft er völlig aufgelöst an und sagt, das ist ja alles furchtbar, es geht ja alles nicht schnell genug und dies, das und oh, und ganz viel Aufregung und Stress, der dann natürlich sich auf die Menschen in der Behörde überträgt, sagt, was wird das jetzt? Also so will ich ja schon mal gar nicht mit mir reden.
Ja.
Und ich als Außenstehender und auch du als Außenstehender, der aber einerseits in diesem beruflichen Bezug ist, kann dann die Dinge nochmal etwas neutraler sortieren, so, ne?
Und was ich gerne noch ergänzen möchte, wenn Eltern sich dieser Vermittlerrolle, die sie da auch haben, bewusst werden und so ein bisschen einen Schritt beiseite treten und versuchen, diese emotionale Verstrickung, diese vielen Gefühle, diese Verzweiflung mal so ein Stück beiseite zu schieben, dann kann es ja auch gelingen, mit mehr Souveränität, vielleicht mit etwas mehr Rückendeckung auch durch andere Eltern. Also da hilft dann vielleicht auch unser Elternkreis, das merken wir immer im Austausch, solche Behördengänge anzutreten. Wir haben das beim letzten Mal besprochen. Also einmal dieses Gefühl, dass die Bürokratie der Ämter, da komme ich nicht durch, die hören mich gar nicht, man kämpft gegen an. Und dann gibt es für Eltern auch noch manchmal diese Kämpfe, die sie so empfinden, sogar mit Fachkräften, zum Beispiel mit Diagnostikern, mit Arztpraxen. Und da haben wir das letzte Mal im Elternkreis diskutiert, dass man auch die Perspektive dann manchmal von den Leuten, die da vor einem sitzen, übernehmen muss. Und in dem Fall, was hat eine Ärztin für eine Aufgabe, das Kind zu schützen, dafür zu sorgen, dass es nicht mit Medikamenten vollgepumpt wird, die nicht gut für es sind?
Ja.
Oder da sitzt jemand auf der Behörde und hat abzuwägen, ist dieser Person hier wirklich mit dieser Maßnahme geholfen? Ist das das, was sie braucht? Und diesen Perspektivwechsel, da die aus der Rolle ein bisschen in so eine professionellere Haltung zu gehen, darauf kommt es auch oft für Eltern an. Das ist so etwas, was dann der Lauf der Jahre an Lebenserfahrungen bringt.
Genau. Also ich finde auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Marco, diese Ruhe, die ist so entscheidend. Also wenn ich gestresst bin, dann stresse ich andere sehr wahrscheinlich.
Ja,
also total. Ne, muss nicht sein so. Man muss sich nicht von Stress anstecken lassen, aber Stimmungen übertragen sich und auch, also meine die paraverbale Sprache, sprich meine Betonung, meine Wort, also die meine Stimmlage, so, das macht was aus, das ist wichtig oder hat Einfluss auf die Situation, sagen wir so.
Klar.
Neben der nonverbalen und verbalen auch, so, ne, ganz klar. Also Sprache und Körpersprache, so ungefähr. Aber genau, diese Ruhe ist ganz entscheidend und was du auch eingebracht hast, Mirjam, die professionelle Perspektive oder beziehungsweise etwas Distanz, weil Emotionalität kann super sein und wie gesagt, ich werde Papa. Ich bin in letzter Zeit ganz oft emotional total involviert und offen und irgendwie, boah, weiß ich nicht, ich musste letztens, ich erzähle es in letzter Zeit etwas zu oft, merke ich gerade, aber ich will es trotzdem jetzt hier auch nochmal sagen. Ich musste letztens weinen, weil eine Katze in einem Horrorfilm mitgespielt hat und die Katze hat überlebt. So Cliffhanger, sorry. Also, aber
hast du noch nicht gesagt, welcher Film es war?
Ja, genau. Genau, das wollte ich gerade verhindern. Also von daher. aber falls da Interesse besteht, gerne einfach mich anschreiben. Deswegen.
Wegen Emotionalitätsfragen.
Oder? Auch deswegen natürlich. Aber dann muss ich die Zeit ein bisschen.
Aber wie du schon sagst, die Emotionalität ist ja auch Triebfeder, ne?
So. Ja.
Das gleichzeitig überdeckt sie dann einiges, ne?
Richtig. So. Es kann halt dann voll in den Fokus geraten. Dann ist es nur emotional und nur Emotionalität führt oft nicht so weit, weil, also wenn man angespannt ist und aufgeregt ist, weil es wichtig ist, ich kenne das von mir selber auch, dann kann man durchaus emotional werden so. Und dann oft bedenkt man dann nicht alle Sachen, die man eigentlich bedenken wollte. Und oft fühlen sich Menschen dann auch von dieser Emotionalität entweder angesteckt oder abgelehnt. Also so, dass sie halt denken von wegen, nee, also jetzt will ich hier überhaupt nicht mehr, das ist ja viel zu wild. Also so, das ist halt wirklich oft nicht hilfreich, sage ich mal, in Situationen, wo man vielleicht auch von der anderen Person etwas möchte. Das muss man auch bedenken. Also wenn es nur um mich geht und ich will einfach mal meine Emotionen rauslassen, hey, dann kann das super sein. So, warum denn nicht? Aber wenn ich bei einem Arzt sitze und irgendwie eine Diagnose brauche oder irgendwie der sagt, naja, da fehlt noch was und ich sage, warum denn jetzt schon wieder? Weil ich war doch schon bei 10 anderen, das kann. Ja, dann sagt der, ja, okay, also jetzt mal beruhigen und vielleicht sollten Sie besser gehen, wenn das zu viel ist hier für Sie. Ja. Dann komme ich nicht weiter.
Aber gerade diese Emotionalität, die ist ja auch ganz wichtig, die eigene da manchmal im Griff zu behalten, im Alltag mit unseren Kindern oder komplett. Du vielleicht auch mit den, wie sagtest du?
Nutzerinnen, also die Leute, die wir betreuen oder begleiten.
Ja, ja. Iris Johansen, die selbst Autistin ist und dann später, glaube ich, Pädagogin wurde und auch durch Europa tingelt und Vorträge gehalten hat. Und auch Mutter ist sie. Die hat in ihrem Buch über ihren eigenen Autismus und wie sie entdeckt hat, was eigentlich mit ihr los ist, mal geschrieben, dass sie, wenn ihr etwas ganz wichtig ist, dass sie das wie so eine Botschaft erstmal in den Raum stellt, etwas in die Atmosphäre stellen. Und da steht dann erstmal diese Info, wie so eine Luftblase, stelle ich mir das vor, wie so eine Seifenblase. Und wird klar und deutlich platziert, aber mal gucken, wann sie landet. Also so zum Beispiel bei den vielen Momenten, die du ja in deinem Alltag vielleicht auch hast, wo irgendwie etwas angeschoben werden muss, wie ihr das hattet mit den Pizzakartons, die weggeschmissen werden müssen. Oder mal rausgehen, irgendeine Schwelle überwinden.
Ja, das ist oft so bei mir, in der Arbeit. Und auch privat manchmal,
Und wenn du merkst, da ist ein Widerstand, da muss irgendein Hindernis überwunden werden, innerlich, da kämpft gerade jemand mit sich, was machst du dann?
Also ich würde jetzt versuchen herauszufinden, was das ist. So, also, und dann gucken, wohin das führt. Und oft ist das so, dass da ganz viel mehr hintersteckt. Also so diese inneren Barrieren, die wir haben und die wir wahrscheinlich auch alle irgendwie ein bisschen haben, die haben ganz viel mit uns zu tun, mit unserer Geschichte und dem, was wir erlebt haben. So. Und eine Sache, die ich aus der Ausbildung gelernt habe und mitnehme und auch immer noch prägnant ist, ist, dass kein Handeln unlogisch für die Person ist, die es ausübt.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Also die Verstehensebene in den Vordergrund zu rücken, bevor wir über Lösungen nachdenken. Weil die vorschnelle Lösungssuche kann dann auch wieder neuen Stress verursachen.
Ja.
Dass wir dann sagen, ja, ich weiß dann, was zu tun ist. Und sofort ist man wieder unter Druck. Und erstmal zu verstehen, wie du schon sagtest, woher kommt das, wohin führt das und was steht dahinter? So, ne? Also
ja, ja.
Wirklich dieses Wahrnehmen, da ist jemand angespannt und das ist eine Bewältigungsstrategie, wenn da jemand dann seine Emotionalität so einen freien Lauf lässt, ne? Weil er sonst eigentlich vielleicht in Meltdown geht, wenn er das nicht machen kann.
Ja.
Und gleichzeitig festzustellen, okay, das ist nötig und gleichzeitig schauen, was steht dahinter und was können wir jetzt für dich tun? Was brauchst du jetzt? Ne? So.
Und mir fällt dazu ein, das war bei einer Fachtagung von Autismus Hamburg Thema, da ging es auch ums Erwachsenwerden. Und da war der Tipp, ich weiß nicht mehr, wer es war, ich versuche es für die Shownotes rauszufinden, Eltern neigen dazu, wenn es ein Problem gibt, immer zu fragen, warum denn? Ja, warum denn? Ja, warum wollen wir denn jetzt? Ja, warum kannst du dir denn jetzt die Schuhe nicht anziehen? Wir müssen aber los. Also immer so ein, einfach nur mit einem Warum versuchen sie das Problem manchmal zu klären, wenn sie sehr unter Druck sind. Und da war dieser, ich finde, ziemlich geniale Vorschlag, das anders zu formulieren und die Vortragende meinte, machen Sie doch einfach, du willst gerade das Haus nicht verlassen, weil? So einen neutralen Satz.
Na ja, gut, das ist aber auch wieder eine umgekehrte Warum-Frage. Ne?
Ja, und da geht man auch schon einen Schritt weiter, ne? Weil nur weil man die Schuhe nicht anziehen will, heißt das ja nicht, dass ich das Haus nicht verlassen
will. Okay, es ist schon wieder eine Interpretation. Ja. Ja,
jetzt habe ich diesen schönen Vorschlag völlig zerpflückt. Schade.
Aber nein, aber es kann ja sein, dass man auch vor der Tür steht und sagt, ja, ja, ich will nicht. Und dann die Frage, warum, warum, warum. So, also dann ist es naheliegender, dass man vielleicht nicht raus möchte.
Es kann eine Einladung sein, ne, in diese Satzvervollständigung zu kommen, weil ich da nochmal einen anderen Zugang habe. Ich hatte eher gedacht, das geht dann auch ein bisschen darum, was treibt dich denn gerade, was fühlt sich gerade so schlecht an, jetzt in den Schuh zu kommen oder loszukommen? Wo ist dein Stress?
Ja, ich glaube, was hilft in so einer Situation? Und ich bin nicht so erfahren, was solche Situationen angeht, sage ich mal. Das kommt bestimmt noch.
Das kommt noch.
Freue mich drauf. Ich glaube, erstmal zu akzeptieren, dass das halt gerade so ist. Und nicht versuchen, die Situation zwanghaft jetzt zu verändern und so zu machen, wie ich sie gerne jetzt hätte. Also so das erstmal, diesen Abstand zu bekommen von wegen, okay, es ist jetzt gerade so und Stress hilft niemandem in der Situation weiter. Aber ich weiß auch, naja, wir haben alle was zu tun, wir haben Zeitdruck etc. und sonst, es kommt ganz schön viel auf uns ein. Und dann nicht den Kopf zu verlieren in so einer Situation, das ist schon eine sehr große Herausforderung, sage ich mal.
Ist das schön, das knüpft total an dem an. Jetzt nochmal zurück zu dem Porträt über dich in unserem M-Magazin. Ja,
ganz rot.
Da warst du auch schon ganz weise und hast das da schon erkannt. Da hast du nämlich schon gesagt, hast du aus deiner Ausbildung als Heilerziehungspfleger schon mitgenommen. ich habe hier vor allen Dingen gelernt, mich selbst auch mal zurückzunehmen und geduldig zu sein.
Ja, das stimmt. Jetzt, wo du das sagst, das habe ich, glaube ich, wirklich da sehr gut gelernt.
Ja.
Und ich habe mit diesem Lernen einfach nicht aufgehört.
So. Das wird dir dein Kind nochmal ganz neu lernen.
Ja, ich bin so gespannt.
Was willst du denn für ein Vater sein?
Oh, wow. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ich fange gleich an zu heulen. Ich sag's, ich bin emotional. Ja, in erster Linie will ich da sein. Also das ist mir das Wichtigste. Ich will einfach da sein.
Und was wünschst du dir aus der Perspektive des werdenden Vaters und jetzt engen Begleiters von Menschen, die in die Welt hinausgehen, von der Gesellschaft? Was sollte sich da verändern, damit du da sein kannst?
Puh, also ja, 4-Tage-Woche wäre gar nicht so schlecht. Mehr Geld für weniger Arbeit wäre auch nicht schlecht. So, das macht alles viel leichter. Vielleicht auch besseres Wetter, das wäre auch toll. Ich weiß nicht, wie da Gesellschaft mitspielt, aber anderer Ort, sowas in die Richtung, aber mit Tönen trotzdem gleichen sozialen Sicherheitsbedingungen etc. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich glaube, das sind so große Fragen und die richten sich an so hohe Stellen, sage ich mal, auch jetzt politisch, die bin ich gar nicht in der Lage, das zu beantworten.
Ich glaube, die Frage von dir zielte eher so auch in diese Art von Manifestation einer Idee, einer Vorstellung, ne, zu sagen.
Okay.
Also,
ja, gut.
Wenn ich das entscheiden könnte, oder dann wünschte ich mir das so und so. Oder
okay.
wie dann die sprichwörtliche Fee, die sagen würde, pling, und dann passiert das. Ne?
Danke, dass du mich erdest.
Kein Ding.
Ja, weil, wir öffnen das zum Schluss immer sehr weit, weil weil unsere Gäste, die hier in unseren Podcast kommen, durch die Herausforderungen, die sie so im Leben gemeistert haben, ganz viel übers Leben lernen. Und davon soll jeder, der uns zuhört, noch was für sich mitnehmen möglichst.
Gerne.
So, das ist so unser Ansinnen.
Das ist schön.
Was kann jeder für sich mit in den Alltag nehmen? Also was wäre dir da wichtig?
Ja, also ich würde gerne auf beide Fragen eingehen. Also einmal auf die Frage, die ich gerade so sehr groß beantwortet habe, im Kleineren. Und das wäre dann, also was bräuchte es denn sozusagen, damit ich der Vater sein kann, der ich gerne möchte? So war das ja, glaube ich, ungefähr.
Ja, sehr über Bande, und aber darauf läuft es hinaus, ja.
Naja, im Grunde finanzielle Freiheit, glaube ich, Unabhängigkeit, sowas in die Richtung. Ich glaube, das würde viel Zeit geben, so. Weil Arbeit ein wichtiger Faktor ist, damit wir unser Leben leben können, wie wir leben wollen. Und wenn wir das Leben leben wollen, was von Geld abhängig ist, und wir leben in einer Welt, in der Geld einfach ein Riesenfaktor ist und viel ausmacht, dann ist es das.
Und das ist ja auch das, was du für deine Klienten wünschst, oder? Dass sie dahin
Freiheit.
Kommen.
Freiheit.
Also in diese Unabhängigkeit.
Also ich würde eher sagen, ich wünsche meinen Klienten oder die Leute, die wir begleiten, das, was sie sich selbst für sich wünschen. Also so, ich weiß halt nicht, ob das der Wunsch ist von den Leuten, die wir begleiten. So, ne? Das müsste man dann im Einzelgespräch mal im Individuellen irgendwie klären. Ich glaube, das würde viel helfen, wenn finanziell da keine Sorgen vorhanden sind sozusagen, weil ich glaube, diese Sorgen überschatten so einiges mit der Zeit. Also und vieles ist man sich auch gar nicht bewusst und vieles läuft unterbewusst. Ja, aber genau so denke ich das. Ja, und die andere Frage, um darauf einzugehen nochmal, war...
Was hast du über Autismus gelernt? Was jeder für sich...
Was
man mitnehmen kann. Ja. Also was du den Leuten mitgeben willst, hey... Wusstet ihr das noch nicht?
Ja, weiß ich nicht, ob ich derjenige bin, der das tun kann, aber wenn du mich so direkt aufforderst, dann sage ich da ja gerne was zu.
Geht ja um deine Perspektive in dem Sinne.
Ja, so. Ja. Wenn es etwas gibt, was ich jemandem mitgeben wollen würde oder an die Hand geben wollen würde, sage ich mal, dann ist es in erster Linie mal Ruhe, Gelassenheit und ein offenes und aufrichtiges Interesse von der Person gegenüber.
Mhm.
Ja, so ungefähr. Und ich glaube, damit ist schon ganz viel getan, aber das ist auch ganz schön viel, was es braucht, um dahin zu kommen, meiner Meinung nach. So, und ich will gar nicht sagen, dass ich das komplett erreicht hätte oder dass es bei mir so wäre. Aber das ist das, was ich gerade dazu denke.
Also ganz kurz, damit bist du nicht allein. Ich habe das auch noch nicht erreicht, aber die Punkte sind immer anstrebenswert. Ne? Also diese Ruhe, die Gelassenheit und das Interesse für mein Gegenüber.
Und vor allem
und
auch,
das Verstehen wollen. Ne?
Ja genau, das aufrichtige Verstehen wollen, das Nachvollziehen wollen. Hey, wie siehst du das denn?
Ja.
So, das ist unglaublich essentiell auch in der Beziehungsarbeit. So, ne? Das ist Basis davon auch. Und ich muss mich einlassen, aber dann natürlich auch das Wahrnehmen, was kommt. Und auch das, wenn es kein aufrichtiges Interesse vom Gegenüber gibt, sage ich mal, dann muss man sich fragen, okay, wie viel will ich jetzt noch weiter da reingehen? Aber das muss halt passen, das muss halt, ne, sozusagen, es muss sich halt treffen und es muss funktionieren so. Und Verständnis war das eine, genau. Ich hatte gerade noch was anderes im Kopf.
Akzeptanz?
Ja, genau. Also das geht ja alles in die Richtung so. Aber
ja,
das meine ich auch, genau. Ich weiß es gerade nicht mehr. Vielleicht fällt es mir noch ein. Aber
Kann ich so einfach zurückspulen, dass...
Naja, also es war ja die Ruhe und die Gelassenheit, ne, die ich da reinbringe. Also in der Ruhe gehört ja auch dazu, mich von diesen manchmal sich beschleunigenden Prozessen zu entkoppeln.
Oh ja.
Dass ich mich davon nicht anstecken lasse. Ne? Da ist jemand, der ist völlig aufgebracht und sagst, okay, ja, ich höre dir zu, ja, verstehe ich. Und sich da nicht reinziehen zu lassen.
ja, diese Aufrichtigkeit und dieses wirklich, also zuhören ist nicht leicht.
Ja.
So, und das, weil wir ganz oft beim Sprechen, so kenne ich das zumindest auch von mir selbst, haben wir eigene Gedanken zu dem, also Gedanken zu dem im Kopf, was gerade gesagt wird von der gegenüberliegenden Person. Und das sind dann wieder unsere Perspektiven, das ist wieder unsere Sichtweise, es ist gar nicht unbedingt die Sichtweise des Gegenübers. Und dann kommt das oft dazu, dass wir uns einfach nur über unterschiedliche Sichtweisen austauschen. Und zwar, ne, so beide sozusagen was reinbringen, immer wieder was reinbringen, aber gar nicht so gegeneinander irgendwie auf die andere Sichtweise hundertprozentig eingehen und nachvollziehen wollen, was ist denn dahinter? Mhm. Worum geht es dir denn dabei? Wie fühlst du dich denn damit?
Verstehe ich dich richtig, wenn ich annehme, das tut und so weiter.
Ne? Ja, das ist dann aktives Zuhören. Es ist auch ganz oft einfach ein Zusammenspiel. Also so, es muss gemeinsam klappen. Es ist ein Gemeinsam und nicht ein Gegeneinander. Es ist ein Zusammen und nicht entgegen. Also so dieses, das ist für mich auch ganz wichtig, weil das auch so einer der dieser Grundwerte ist, die ich so mit mir rumtrage. Gemeinsamkeiten schaffen statt Gegensätzlichkeiten. So. Es gibt ein wunderbares Buch, was ich vielleicht an dieser Stelle einmal empfehlen möchte, was ich gerade lese im Anbetracht darauf, dass ich bald Vater werde. Und das heißt, das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen und deine Kinder froh sein werden, wenn du es gelesen hast, ist, glaube ich, der gesamte Titel tatsächlich, von Perry. Ich weiß gerade nicht im Vornamen, Perry ist der Nachname, ist sehr spannend, kann ich sehr empfehlen. Spiegel Bestseller müsste man finden mit dem, was ich jetzt gerade
kriegen wir raus, kommt auch in die Shownotes.
Sehr gerne, ja, also ich bin hellauf begeistert und ich bin gerade mal noch nicht mal ein Drittel durch. Über Konflikte, über Wohlwollen, über Gesprächskultur innerhalb einer Familie, wie krieg, also ja, ich finde es wunderbar.
Und das lässt sich ja dann durchaus auf deinen und meinen, unseren Arbeitsbereich und eben. Lebensbereich übertragen, ne?
Ja, ja,
weil eben. Das ja auf jeden Menschen zutrifft.
Ich habe eh auch die Haltung, wir sind, wer wir sind, unabhängig davon, ob wir bei der Arbeit sind oder ob wir privat sind, nicht zu 100% sozusagen. Es gibt Menschen, die trennen das sehr klar und wenn die das hinkriegen, dann ist das für die wunderbar. Wenn das für die sich gut anfühlt, dann bitte. Jeder muss das machen, womit man sich gut fühlt, denke ich. Oder sollte zumindest, muss nicht unbedingt. Manchmal müssen wir Sachen machen, die sich nicht gut anfühlen, aber so ist das. Genau, und ich glaube halt da, dass man muss darauf achten, dass man da nicht zu weit weg von sich selbst geht sozusagen oder dem, was man wirklich möchte und will und sich da nicht so entzerren lässt, so, also um wirklich solche Bilder mal zu benutzen.
Ich hin und wieder mal fragen,
will ich das eigentlich?
Oder bin ich das noch?
Ja. Fühle ich das?
Ja.
Also sowas. Jetzt ist es ganz schön deep geworden, ne?
Ist doch schön.
Das ist unser Anspruch.
Jede Folge läuft so. Also ich habe noch nicht alles gehört.
Ja, hau ich mal rein.
Ja, es lohnt sich, glaube ich, sowieso. Also ja.
Vielen Dank, Christian, für diese tiefen Einblicke und für den Blick in dein Arbeiten. Danke, Marco, für heute. Ja. Und euch Dankeschön fürs Zuhören. Wir hören uns in einem Monat wieder.
Sehr gerne. Mhm. Also ja, auch mit mir in einem Monat wieder. Kein Thema, ich komme noch mal. Aber ihr macht das dann, ihr habt ja bestimmt schon andere Gäste, von daher.
Macht's gut, tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Spektrakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektrakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Heidehof-Stiftung, die Waldemar-Koch-Stiftung und die Aktion Mensch.